Weil da so ein Unverständnis ganz oft herrührt und so eine Angst irgendwie, ne, dass das auf einen überschwappen könnte, in Anführungsstrichen. Also so ganz skurrile Aussagen, die da kommen. Und wieso Zugehörigkeit wichtig ist, ist ganz einfach, weil nur wenn ich mich zugehörig fühle, ich diesen sicheren Space habe, ich mich traue, Fehler zu machen oder Risiken einzugehen, dann kann ich auch mein volles Potenzial ausleben.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, danke, dass du zugesagt hast. Magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze so zu dir sagen, was unsere HörerInnen über dich wissen sollten?
Unbedingt, sehr gerne. Ja, ich bin Isabel Gebin. Ich bin EdTech-Gründerin, Podcast-Host und Mutter. Und ich habe mich der inklusiven Führung verschrieben, unter anderem neben dem großen Thema soziale Gerechtigkeit. Und forciere das gerade mit meinem Podcast Equality 365, in dem ich ja mit Expertinnen und auch Betroffenen über selbige Themen spreche und dort versuche, ja nicht nur zu sensibilisieren und aufzuklären, sondern auch Lösungen zu finden, die unsere Gesellschaft maßgeblich verändern könnten.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, heute bei uns im Podcast zu Gast zu sein.
Danke.
Eine Frage, die ich mir direkt gestellt habe, als ich so ein bisschen über dich gelesen habe auf LinkedIn und auf deiner Website, war so, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich sehr häufig und ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht zu diesem Thema gekommen, sondern das Thema ist zu mir gekommen und zwar eigentlich seitdem ich lebe. Ich habe unterschiedliche Dinge in meinem Leben erlebt. Ich würde sagen, das waren häufig wahrscheinlich Krisen oder auch so richtige Herzschmerzmomente, die mich dazu bewegt haben, Dinge anders und neu und umzudenken. Und aus diesen Krisen bin ich dann glücklicherweise immer irgendwie stärker hervorgekommen, auch wenn es sich zu dem Zeitpunkt nicht so angefühlt hat. Und um mal ein Beispiel vielleicht zu nennen, ich habe vor 4,5 Jahren meinen Sohn bekommen und habe damals, als ich wusste, ich bin schwanger, habe ich meinen Job gekündigt und mich dafür oder dazu entschlossen, eine systemische Ausbildung zu machen als Personal und Business Coach. Und habe dann eben während meiner Schwangerschaft diese Ausbildung gemacht und habe dann nach der Geburt und nach der Selbstständigkeit als Coach mir überlegt, hey, ich möchte eigentlich wieder festangestellt sein nebenbei, weil ich das schon sehr schätze, auch im Team zu arbeiten und eben dort eben regelmäßiges Sparring und Austausch zu haben. Und musste zu dem Zeitpunkt merken, dass es extrem schwierig ist, als Frau und Mutter nach einer solchen Geburt wieder angestellt zu werden, weil mich niemand in Teilzeit anstellen wollte und weil ich tatsächlich ganz oft, man kann schon sagen, unterstellt bekommen habe, dass ich ja jetzt irgendwann auch demnächst sicherlich ein zweites Kind kriegen würde. Ich bin Anfang 30, habe jetzt ein Kind, dann bekommt man sicherlich auch das zweite. Und damit war es für die Unternehmen offensichtlich eine zu große Gefahr, mich einzustellen. Und das ist so ein Moment, der mich ganz doll auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und mich auch ganz doll in die Reflexion geholt hat, einfach mal über ja diese Gesellschaft, über das Patriarchat nachzudenken, in dem wir leben. Und Wege zu finden oder Wege zu gehen, um das ein Stück weit mit aufzubrechen und auch zu verändern.
Ich kann deine Erfahrungen teilen. Ich glaube, mit uns viele.
Ja.
Hattest du das Gefühl, dass in der Schwangerschaft quasi sich was bei dir verändert hat, sodass du kündigen wolltest?
Nee, das war, nein, das nicht. Ich habe tatsächlich damals einfach schon gemerkt, in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, dass wir unterschiedliche Werte, unterschiedliche Moralvorstellungen verfolgen. Und ich muss ehrlich gestehen, und da, ne, also antworte ich gleichzeitig auch wieder auf die erste Frage. Ich war schon immer so. Ich war schon immer gerechtigkeitsliebend. Ich habe schon immer Dinge entgegen des Stroms gemacht und anders gemacht. Und ein Teil davon war eben, dass ich meinen Job gekündigt habe, weil ich gemerkt habe, ich passe hier wertetechnisch und moralisch nicht mehr mit rein. Ich möchte so nicht arbeiten. Ich kann bestimmte Dinge einfach nicht mit mir vereinbaren und deswegen gehe ich. Und das war der Grund. Also ich habe damals aus solchen Gründen gekündigt, war aber dann, ich habe dann einen Monat später erfahren, ich bin schwanger. So, und das war irgendwie so, ne? Also man könnte jetzt auch sagen, oh, krass, ärgerlich, aber auch gruselig erstmal war es auch. Und dann haben sich aber so ein paar Sachen gefügt, nämlich, wie gesagt, die systemische Ausbildung, die ich eigentlich schon immer machen wollte und dann endlich die Möglichkeit gesehen habe, für mich das auch zu tun.
Was gibt es, also ich habe jetzt bewusst deshalb gefragt, weil es gelegentlich auch Unternehmen gibt, die dann quasi ihr Verhalten in der Schwangerschaft gegenüber den schwangeren Kolleginnen dann massiv verändern und schon dieser, ich sag mal, Zustand, ist ein schöner Zustand oder ein freudiger Zustand, dass der schon öfter, glaube ich, dann das Verhältnis verändern kann.
Definitiv, definitiv, ja, da gebe ich dir recht, aber das war bei mir tatsächlich nicht der Fall.
Ich hatte noch so einen schönen Satz, und dann würde ich auch wieder gerne dir das Wort geben. Zu mir sagte damals eine Freundin, du gehst emanzipiert in den Kreißsaal und kommst in den 50er Jahren wieder raus. Diesen Satz habe ich recht häufig im Kopf. Das muss ich
Ja,
allerdings dazu sagen, mein
aber.
Sohn ist etwas älter, aber die, an sie musste ich häufiger denken, weil ich mir das vorher eigentlich nicht ausmalen konnte.
Ja, aber wie traurig ist es auch, ne? Also das finde ich viel krasser, weil du hast total recht, genau so ist es. Und ich glaube, also mit der Schwangerschaft, aber dann vor allem auch wirklich mit der Geburt und mit diesem Muttersein, Kind haben und diese ganzen, wie soll ich sagen, Anforderungen und diese ganze Verantwortlichkeit, die plötzlich auf einen einprasselt, ist so immens. Und dann wird aber von uns irgendwie immer gleichzeitig noch erwartet, und jetzt noch bitte lächeln und nett sein und euch auch zurücknehmen und nicht zu böse sein und, ne? Und dir werden halt immer mehr Sachen einfach bewusst in der Zeit, oder auch davor natürlich schon, die ja massiv anders laufen müssen. Und wenn wir jetzt mal das ganz große Thema aufmachen wollen und uns die Gesellschaft angucken, wie wir uns ja gerade auch transformieren seit Jahren schon und was sich alles in den nächsten Jahren noch verändern wird mit einem Fachkräftemangel, mit einer alternden Gesellschaft, mit Menschen, die kaum noch Kinder bekommen wollen, mit Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich zu binden und so weiter. Dann braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Und es ist relativ deutlich, dass wir alle Frauen in dieser Gesellschaft verdammt nochmal im Arbeitsmarkt brauchen und dafür sogar eigentlich sorgen sollten, dass wir sie zu uns holen und nicht, dass wir sie immer mehr weiter oder weiter von uns wegschieben. Und das ist mir ein Rätsel. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Das war es mir tatsächlich schon immer. Also diese Grundannahmen waren mir schon immer ein Rätsel. Jetzt bin ich natürlich selber eine. Aber die Grundannahmen, wie die überhaupt zustande kommen, auch gesellschaftlich oder sagen wir mal evolutorisch, finde ich erstaunlich, wenn man bedenkt, wofür Frauen so zuständig sind.
Ja.
Welche Herausforderungen begegnen die denn so in Unternehmen? Also wenn wir jetzt so ein bisschen mal auf beide Seiten gucken, ne? Wir haben es gerade geguckt, so aus deinem Selbsterleben, was hast du alles, was du so mitbekommst? In deinem Selbsterleben und jetzt auch mal auf die andere Seite des Unternehmens geguckt. Also welche Herausforderungen ergeben sich da dann noch dadurch?
Also ich glaube, die Herausforderungen sind wirklich total vielfältig, ne? Es fängt an irgendwie beim Kontext schaffen fürs Thema. Also dass Menschen überhaupt erstmal sich mitgenommen fühlen und verstehen, worum geht es eigentlich beim Thema irgendwie soziale Gerechtigkeit, inklusive Führung, Diversity, Equity, Inclusion, Belonging wird da auch immer vergessen. Ganz wichtiger Punkt, weil die Zugehörigkeit und auch die Inklusion sind ja eigentlich das, auf das wir wirklich achten müssen in einem Unternehmen, wenn wir eben zukunftsfähig rausgehen wollen. Dann weitere Herausforderungen sind auch ungleiche Chancen, haben wir gerade schon angerissen, ne? Also ungleiche Gehälter zwischen Mann und Frau in erster Instanz, aber auch, dass immer noch zu wenig Frauen in Führungspositionen sind und darüber hinaus auch viel zu wenig schwarze Frauen oder auch Frauen mit Behinderungen in Führungspositionen sind. Auch das, also die Normalität, die Realität unseres Seins, unseres Lebens in der Gesellschaft, aber auch im Arbeitsmarkt und in den Unternehmen abbilden, das findet überhaupt nicht statt. Ich glaube, auch da kann man anknüpfen, mangelnde Repräsentation von unterschiedlichen Gruppen, also ERGs, ne, Employee Resource Groups, können da helfen, können da entgegenwirken, indem wir einfach bestimmten Menschengruppen, sei es jetzt Menschen mit Behinderung, sei es BIPOCs und POCs, sei es neurodiverse Menschen, dass sie sich in einem Unternehmen finden, zusammenschließen, über ihre Themen sprechen, aber auch über ihre Herausforderungen in dem Unternehmen sprechen und damit dann eben wieder neue Lösungen finden, sich aber sicher dabei fühlen und gemeinsam als Gruppe beispielsweise zu den Vorständen oder CEOs gehen können und sagen können, guck mal, das sind unsere Pain Points hier, wie können wir das verändern? Ne? Weil wenn ich als Einzelperson sage, ich bin hochsensibel, dann habe ich Angst davor, dass mich im Zweifel das ganze Kollegium auslacht und vielleicht traue ich mich sogar nicht mal darüber zu reden. Wenn ich aber in einer großen Gruppe bin, wo vielleicht um die 40 andere Kolleginnen drin sind, die genau das Gleiche durchmachen wie ich, dann gibt es viel mehr Druck von seitens des Kollegiums an die Führung, ans Management, auch wirklich etwas zu verändern und Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben allen Menschen auch ermöglichen, gut und gerne zu arbeiten. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt und in dem Zusammenhang wichtige Herausforderung ist Widerstand, weil ich glaube, gerade im Thema Diversity, so wie es immer genannt wird im Überbegriff, ist einfach der Widerstand, also die Angst vor Veränderung, die Angst vor dem, was man nicht kennt, so groß, dass das ein Riesengrund vor Abwehr ist. Auch da ganz oft und mit einer der Hauptwiderstandsgründe sind beispielsweise auch gegen Schwule, Lesben, Transgender, ne? Also gegen Homosexualität, gegen Transgender, weil da so ein Unverständnis ganz oft herrührt und so eine Angst irgendwie, ne, dass das auf einen überschwappen könnte, in Anführungsstrichen. Also so ganz skurrile Aussagen, die da kommen. Und ich glaube, das sind tatsächlich Themen, die man hier berücksichtigen muss, die große Herausforderungen birgen und ja, angegangen werden dürfen. Dann natürlich unbewusste Vorteile und auch fehlendes Verständnis von Privilegien, ne? Und unbewusste Vorteile wissen wir, haben wir alle stammen aus einer rassistisch geprägten Gesellschaft. Und das bedingt einfach, dass wir Vorurteile haben. Das ist menschlich, das ist okay, aber sie sind da. Und nur wenn wir es wissen und anerkennen, können wir sie auch, ja, können wir dort entgegenwirken. Und ich würde sagen, noch eine Herausforderung ist auch nachhaltige Umsetzung. Also, dass man all die Themen, die ich gerade genannt habe, und eben ganz übergeordnet auch das Thema Inklusion, ja, Vielfalt und damit auch Zugehörigkeit wirklich holistisch im Unternehmen umsetzt und transformiert. Und einem bewusst ist, dass das nichts ist, was heute endet und in einem Jahr oder heute anfängt und in einem Jahr endet, sondern das ist ein stetiger Prozess, der kontinuierlich immer wieder angepasst werden muss, weil, ne, wir leben in einer sehr transformativen Zeit. Und wir Menschen sind so unterschiedlich, da gibt es kein One Size Fits All, du machst jetzt die eine Sache und morgen ist es vorbei. Geht einfach nicht. Und ich glaube, das sind ganz große Schwierigkeiten und Herausforderungen, die ja Unternehmen einfach ganz oft auch dazu bringen, dass sie sagen, nö, priorisieren wir nicht, ist uns einfach zu anstrengend.
Ich hätte noch mal eine Frage, Isabel, für unsere Zuhörerinnen. Könntest du was zu dem Thema Zugehörigkeit sagen, was du damit konkret meinst?
Ja, voll, voll. Ich habe gerade schon so ein Beispiel angerissen, ne? Hochsensibilität zum Beispiel oder auch eine Angststörung. Ich habe vor einigen Jahren eine generalisierte Angststörung diagnostiziert bekommen und bin damit eine von, ich muss lügen, weiß ich nicht, 20% oder sowas der Bevölkerung. Ich glaube, 15 bis 20% der Bevölkerung haben Angst- und Panikstörung. Damit sind es nicht ganz so viele. Es sind viel zu viele dafür, dass wir so wenig darüber re reden und es nicht entstigmatisiert wird, aber immer noch sind es eben keine 50% zum Beispiel, ne, die ein Unternehmen vielleicht wirklich dazu bewegen würden, etwas maßgeblich zu verändern. Und wenn du mit einer solchen Krankheit diagnostiziert wirst oder beispielsweise auch hochsensibel bist oder Autist bist oder ADHS hast, dann bringt das einfach einige ja, Chancen, aber auch einige Herausforderungen mit sich. Und ich kann mich in einem Unternehmen nicht zugehörig fühlen, wo der Raum für den Austausch zu diesem Thema nicht gewährleistet ist, wo ich Angst davor haben muss, dass ich abgewertet werde, ja, wenn ich es vielleicht sogar sage, oder dass ich sowieso Angst haben muss, das zu erwähnen. Ich kann ein ganz gutes Beispiel nennen. Bei mir ist es zum Beispiel eine ganz lange Zeit lang, bis ich dann meine Therapie auch erfolgreich irgendwie also beendet habe und so, ist es so gewesen, dass ich nicht in der Lage war, mich in ein Auto zu setzen oder in die öffentlichen Verkehrsmittel mich zu setzen und dort irgendwie einen längeren Zeitraum zu verbringen, weil ich einfach Panik bekommen habe und Ängste hatte. Ich war aber Beraterin 14 Jahre lang. Bedeutet, ich bin viel unterwegs gewesen. Ich wüsste heute, wenn ich darüber nachdenke, nicht mehr, wie ich zu dem Zeitpunkt, wo ich so dolle Ängste hatte, überhaupt in der Lage gewesen wäre, regelmäßig zu Kunden zu fahren. Und deswegen ist Zugehörigkeit wichtig, weil es gibt einfach Menschen, die haben bestimmte Herausforderungen im Leben, die nicht ihre Stärken mindern, aber die einfach bedingen, dass man die Rahmenbedingungen anders stellen muss. Und in meinem Fall zum Beispiel wäre es dann interessant gewesen. Ich war jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich Beraterin war, hatte ich die Ängste nicht. Aber ich denke da manchmal drüber nach und ich denke, wenn ich eben noch die Beraterin wäre heute und viel umherreisen müsste, dann wäre es vielleicht auch interessant für mich, einfach Kunden zu haben, zu denen ich nicht reisen muss, die ausschließlich auf Online-Beratung Wert legen oder so, ne? Also solche Sachen. Dann, genau, gibt es auch, ich weiß von Menschen beispielsweise auch, die Transgender sind, die ungerne sich einfach in der Öffentlichkeit zeigen, aufgrund von etwaigen Diskriminierungen und die lieber auch dort auf Online-Kontakt setzen und wenn überhaupt, vielleicht sogar auch ohne Kamera und sowas. Ne? Auch das wird immer wieder belächelt, nicht verstanden, weil einem dann unterstellt wird, irgendwie, man arbeitet nicht wirklich, wir sehen dich ja gar nicht, ne? Und solche Sachen. Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Gründe, die einfach wichtig sind, nachzuvollziehen und auch zu berücksichtigen und vor allem zu respektieren, um Zugehörigkeit zu ermöglichen. Und wieso Zugehörigkeit wichtig ist, ist ganz einfach, weil nur wenn ich mich zugehörig fühle, ich diesen sicheren Space habe, ich mich traue, Fehler zu machen oder Risiken einzugehen, dann kann ich auch mein volles Potenzial ausleben. Und das volle Potenzial ist relevant, damit ein Unternehmen effizient und auch zukunftsfähig ist. Das ist eigentlich ganz einfach.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist für dich Zugehörigkeit zum einen, dass man so kommen kann, das hört sich fast jetzt an wie ein Lied, come as you are,
Ja.
Man so sein kann, wie man ist und dass das nicht bewertet wird, dass es daraus Konsequenzen gibt, dass man ist, wie man ist und gleichzeitig, dass diese Art und Weise, vielleicht Bedürfnisse oder andere Bedürfnisse, die man vielleicht nicht antizipiert, akzeptiert.
Ja, voll.
Und als Drittes hätte ich noch gehört, dass du sagst, dass diese Zugehörigkeit ist, dass man keine Ängste hat, quasi seine, ich sage nicht Besonderheit, weil ich finde es gar nicht besonders, sondern sein Sein leben zu dürfen.
Absolut richtig.
Ich glaube, ich hätte zur Zugehörigkeit auch noch würde ich, glaube ich, gerne noch ergänzen. Für mich ist es auch noch so ein Stück weit dieses, was ist denn normal? Ne? Also wenn man sich wirklich mal Gedanken macht, was macht Normalität aus, dann ist diese Normalität, die wir als Standard ansetzen, dass die Zugehörigkeit oder beziehungsweise die Gruppe, die Normalität sind, die ist eigentlich so klein, dass sie keine Normalität sein kann. Also
Absolut,
der
ja.
große weiße alte Mann ist ja wahrscheinlich in den Maßen und in der Bildung und in der Herkunft und in sämtlichen Dimensionen wahrscheinlich 1 bis 2% der Weltbevölkerung. Dass es eigentlich sehr spannend ist, dass das die Norm ist.
Ja, und selbst der alte weiße Mann hat ja auch seine Themen, ne? Also auch das vergisst man ja immer. Die werden ja immer so glorifiziert und dargestellt, als wenn sie alles schaffen und machen könnten und sowieso immer bei einem Recht haben und immer total für ihre Position geeignet sind. Das stimmt ja auch nicht. Also das wissen wir ja, ne? Das ist so der sogenannte Boys Club irgendwie, der den meisten Männern wahrscheinlich auch dazu verholfen hat, dorthin zu kommen, wo sie sind. Und dabei möchte ich nicht unterstellen, dass viele von denen auch mit Sicherheit geeignet sind. Aber wer kann mir denn bitte sagen, dass nicht genauso viele Frauen auch geeignet sind? Und trotzdem sind aber ja diese Frauen faktisch und statistisch nicht in diesen Positionen. Und das sollte uns schon zu denken geben. Genau, aber wir waren bei Zugehörigkeit. Ich kann da alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Genauso definiere ich das auch. Und ich würde noch ein einfacheres Beispiel machen, das ist mir gerade noch eingefallen, weil ich immer wichtig finde, dass Menschen sich damit auch wirklich identifizieren können, ne? Also verstehen. Und ich glaube zum Beispiel, es gibt ja so Autoimmunerkrankungen oder auch zum Beispiel so Magen-Darm-Erkrankungen, die total massiv einschneidend in den Lebensalltag sind, ne? Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat das, man muss irgendwie ständig auf Klo rennen oder man hat ständig Magenkrämpfe, man kann den ganzen Tag nichts essen, weil man dann sofort irgendwie darauf reagiert oder, dann möchtest du ja wahrscheinlich auch lieber Homeoffice haben dürfen, mindestens ab und an mal, ne? Und nicht immer im Büro sein müssen und solche Sachen. Also es gibt, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Facetten des Seins, wie du es auch gerade so schön gesagt hast, Suse, die bewirken, dass man einfach andere, neue, progressive Rahmenbedingungen braucht. Und das ist heute noch sehr häufig nicht gewährleistet. Und das bedingt dann einfach Potenzialabfall. Ganz einfach.
Das hatte ich eben von dir verstanden, Isabel, dass eine Idee wäre, in größeren Gruppen sich zusammenzufinden in Unternehmen, um einfach dann die sozusagen die Allianz und Zugehörigkeit zu nutzen, um mit einer größeren Gruppe dann auch eine Stimme in der Organisation vertreten zu können, ne? Hast du Ideen, wie das funktionieren kann in kleinen Unternehmen?
Ich würde sagen, in kleinen Unternehmen genau so, aber vielleicht auch in einem kleineren Rahmen, ne? Also um jetzt nicht eben zu bewirken, dass das ganze Unternehmen plötzlich eine Gruppe bildet, so, ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach Persönlichkeiten sichtbar macht. Also, dass man Role Models schafft und dass man vielleicht auch hin und wieder einfach mal so Get-Togethers hat oder wie sagt man so, wie so Bonding, Team-Bonding-Maßnahmen, wo man diesen Austausch möglich macht und über diese Persönlichkeiten spricht oder sie vielleicht sogar auch bewusst in den Mittelpunkt setzt, ne? Also angenommen, du bist ein ganz kleines Unternehmen, hast irgendwie 20 Mann und es ist nur eine einzige Person da, die schwarz ist. So, dann setzt diese Person mehr in den Fokus, sorgt dafür, dass sie sich eben nicht anders fühlt, weil sie ist de facto nicht anders, ne? Sorgt dafür, dass ihr versteht, was das Leben dieser Person geprägt hat. Also stellt Fragen, geht in den Austausch. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die man gehen kann, die durchaus dabei helfen, dass man zusammenrutscht und dass man auch einander besser versteht und dass man am Ende des Tages bei aller vermeintlichen Unterschieden die Gleichheiten sieht. Und darauf sollte man sich auch fokussieren. Also einfach zu versuchen, die Gleichheiten zu finden, als auf die Unterschiede zu fokussieren.
Wo ich das auch spannend finde, auf die Unterschiede zu fokussieren, weil die ja auch spannend sein können. Also wenn ich jetzt jemand Hochsensiblen habe, der bringt ja eine Stärke mit, beispielsweise, der spürt Dinge, die manche, glaube ich, noch nicht mal erahnen, die durchaus zu allem beitragen können oder sehr, sehr gut beitragen können. Ich will jetzt nicht fast hellseherische Fähigkeiten da unterstellen, aber da gibt es schon, glaube ich, so Schwingungen, die hochsensible Menschen wahrnehmen, die viele eben nicht mitbekommen und die dann
Absolut.
auch nutzbar sein könnten.
Ja, genau. Ich glaube, also definitiv. Ich glaube aber trotzdem, dass für das erste Aufeinandertreffen beziehungsweise für einen besseren Austausch im Team es schon relevant ist, dass man sich erstmal auf die Gleichheiten fokussiert, um eben ein Wir-Gefühl entstehen zu lassen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch die Unterschiede akzeptiert und respektiert, ne? Und beispielsweise dann im nächsten Schritt, wenn man sich schon nahe ist, in den Austausch geht durch Fragen und versteht, okay, irgendwie mein unmittelbarer Kollege ist hochsensibel. Hey, was bedeutet das eigentlich in deinem Alltag? Was macht das mit dir, ne? Was sind so deine Herausforderung oder welche Superpower hast du eigentlich dadurch? Weil dann genau lernen wir, wie wir uns als einzelne Menschen in das System Arbeit am besten einfügen können und auch am besten da wieder performen können. Stimme ich dir voll zu.
Also quasi den Weg über die Gemeinsamkeiten, um danach dann auf die Unterschiede auch gucken zu können und zu überlegen, wie kann jeder mit seiner oder seine Unterschiedlichkeiten einen guten Beitrag dann auch zum, ich sag mal, zum Gelingen des gesamten Unternehmens beitragen, ne?
Ja, total, weil wir sind ja sonst gar nicht offen genug, das unser Gegenüber anzuhören. Ne? Wenn ich denke, du bist eh komplett anders als ich und du verstehst, du kannst mich gar nicht verstehen, weil du anders bist, dann höre ich dir im Zweifel auch nicht zu. Und ich glaube, es muss erstmal so eine Ebene gewährleistet sein, dass wir wirklich auch bereit sind, einander zuzuhören und um dann den nächsten Schritt und danach wieder den nächsten Schritt gehen zu können.
Ich würde gerne, glaube ich, noch an der Stelle, weil diesen Denkfehler, den hatte ich auch mal, oder dieses Verständnisfehler, den Verständnisfehler, den haben wir damals mit der Lina Maria, die ja eine Sehbehinderung hat,
ja,
die ja sehr gesagt hat, ne, die inklusive Führung. Und da hatte ich damals so einen Aha-Moment, weil ich hatte inklusive Führung für mich immer interpretiert, als ich richte mich quasi nach der geringsten Kompetenz aus, die dann für alle gilt. Also beispielsweise, jemand kann nicht sehen oder schlecht sehen, dann lassen wir quasi diese, dann vereinbaren wir uns auf Hörformate beispielsweise. Wo dann Lina Maria mich Gott sei Dank oder berichtigt hat und dann gesagt hat, nein, das meine ich nicht. Ich kann was mitbringen, ich kann aber vielleicht nicht, ich bin nicht vielleicht nicht der unbedingt beste Leser, wenn ihr jetzt PowerPoint-Folien an die Wand schmeißt, ne? Aber ich kann was anderes mitbringen und da würde ich gerne nochmal an der Stelle gerade aufräumen, was du unter inklusiver Führung verstehst. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir da auch ganz oft in der Gesellschaft ein falsches Bild haben, was ich auch hatte auf jeden Fall.
Genau, und daran anlehnend, also Inklusion zum Beispiel bedeutet für mich auch nicht, auf Menschen mit Behinderung ausschließlich einzugehen, ne? Also ich beinhalte bei inklusiver Führung alle Diversitätsdimensionen, alle Menschen, die von einer Behinderung bis zu einer anderen Hautfarbe, bis zu einer Neurodiversität, bis zu Frau, bis zum Frausein. Also ich berücksichtige alle Diversitätsdimensionen und möchte im Prinzip einfach darauf hinweisen, dass unsere Welt so ist, wie sie ist und wir das auch im Arbeitsalltag abbilden müssen und entsprechend, ne, mit ganz viel Empathie, Verständnis, Und Aufklärungsarbeit auch fehlendem Wissen zur rassistischen Sozialisation und bewussten Vorurteilen und so weiter aufklären und entgegenwirken. Ja, ja, voll.
Wenn ich jetzt Führungskraft in einem Unternehmen bin und mich gerade erst neu mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen möchte, woran würde ich genau erkennen, dass es Handlungsbedarf gibt?
Also du würdest es auf jeden Fall daran erkennen, dass dein Team sehr homogen ist und ja, vermutlich auch wenig schwarze Menschen sichtbar sind, wenig Menschen mit Behinderung sichtbar sind, wenig Frauen mit Kopftuch sichtbar sind. Man nicht darüber weiß, ob es Menschen gibt, die eine Neurodiversität haben oder nicht. Und eventuell merkst du es sogar auch an dem schleppenden Fortschritt. Also, dass einfach, ja, die Entscheidungswege einfach nicht so vielfältig sind, dass wir weniger innovativ sind, dass wir am Ende des Tages auch einfach wenig Backlash merken, also dass wir wenig, dass uns wenig entgegengebracht wird, dass wir eher immer alle einer Meinung sind, ne, dass wir uns gegenseitig unterstützen, aber dadurch eben auch irgendwie in unserer eigenen Suppe schwimmen. Ja, ich glaube, das sind so ein paar der Fakten, die dir auf jeden Fall zeigen würden, dass du, dass es Handlungsbedarf gibt.
Wo würdest du denn als erstes ansetzen dann? Also wenn du jetzt in so einer Situation bist und du hast für dich festgestellt, okay, das irgendwie höre ich nie jemanden, der mir widerspricht und irgendwie sind wir aber auch jetzt gerade sehr homogen unterwegs und so und ich möchte das gerne ändern. Weil ich möchte diverser mich aufstellen, weil ich genau die Vorteile von Diversität nutzen möchte und auch inklusiver führen möchte. Was wären denn so erste Ansatzpunkte, die du Führungskräften mitgeben würdest?
Ja, erstmal glaube ich, über diesen Fakt nachzudenken, dass wir Menschen eben alle unterschiedlich sind. Und ne, also nicht nur wirklich einmal kurz drüber nachzudenken, sondern länger darüber nachzudenken. Was bedeutet es eigentlich, dass wir Menschen unterschiedlich sind? Welche Dimension gibt es da? Ne? Und was können diese Dimensionen prägen und bedeuten? Ich glaube, das wäre auf jeden Fall sowas, was ich als erstes einmal so zur Reflexion als ersten Schritt bieten würde. Und dann natürlich auch da wieder, dass wir uns auf Gleichheiten fokussieren im nächsten Schritt, statt dann direkt irgendwie in diese Angstfalle zu tappen. Oh, jetzt wo ich erkannt habe, dass wir ganz viele unterschiedliche Menschen hier haben, könnte das ja bedeuten, dass wir viel längere Entscheidungswege haben, dass der Austausch irgendwie komplizierter wird und so weiter. Und ich auch sonst ganz viele neue Rahmenbedingungen etablieren müsste, die mich Geld und Zeit kosten. Da habe ich gar keine Lust zu. Okay, dann fokussiere ich halt erstmal auf die Gleichheiten, weil die sind auf jeden Fall in all diesen Diversitätsdimensionen auch da. Und zu schauen, was genau, also wie man da eben im Prinzip in den Austausch gehen kann und möchte. Genau, und grundsätzlich würde ich aber tatsächlich sagen, also das ist, glaube ich, nichts, was man einfach in einem Gespräch oder in irgendwie einem 5-Schritt-Modell jetzt so über die Bühne bringen kann, weil da auch ja jedes Unternehmen sehr individuell ist und ganz viele Unternehmen ja schon auch mittlerweile doch Interesse an dem Thema haben, aber eben nicht so wirklich wissen, wie sie es umsetzen sollen. Und das hängt natürlich auch voll total von dem Status ab, in dem sie sich aktuell bewegen. Also einige sind ganz, ganz jung in dem Thema, haben ganz wenig Wissen und Verständnis dazu und andere sind schon weiter und wissen aber nicht, wie sie diese DEIB-Strategie langfristig im Unternehmen festzurren können und eben auch langfristig weiterdenken können. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Aber ich glaube, wichtig ist schon zu verstehen, dass Diverse oder dass Inclusion, also inklusive Führung, einfach ein Hebel für Unternehmen ist, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu sein. Und das wird total massiv unterschätzt und mich nervt das auch total. Also gerade auch mit diesem ganzen Medienrummel, gerade um DEIB, jetzt wird aus DEIB DIE gemacht, also ne, Diversity, Equity, Inclusion ist tot, braucht man nicht mehr. So ein Quatsch, man braucht es. Und ich glaube auch, das ist ein Trugschluss zu glauben, dass Unternehmen jetzt die ganzen DEIB-Branchenbereiche zurückfahren werden. Das werden sie vielleicht tun, kann schon sein, auch hier in Deutschland eventuell perspektivisch. Aber ich glaube trotzdem, dass der Need, also die Maßnahmen von außen zukünftig eingekauft werden müssen, weil ohne Diversity, Equity, Inclusion und Belonging wirst du in der Zukunft nicht zukunftsfähig sein. Und das bedeutet ganz klar für Unternehmen, die es jetzt noch nicht verstanden haben, die wird es in 5 Jahren nicht mehr geben. Da wird es steil bergab gehen, weil Leute werden sich unter den Bedingungen nicht mehr anstellen lassen. Und abgesehen davon, dass wir eben auch keine Menschen mehr haben, ne, die Wirtschaft so aufrechterhalten können. Ja, da habe ich eine ganz klare Haltung. Da habe ich überhaupt kein, ja, ich glaube einfach nur, Unternehmen und auch ja die Vorstände des Managementteams von Unternehmen muss das erkennen, muss einfach erkennen, was für einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Hebel diese Arbeit hat. Und wenn man das erkennt und diesen Weg anfängt einzuschlagen, dann merkt man das auch relativ schnell und dann wird man auch ja in die positive Richtung weitergehen und vor allem auch Leute anziehen, also Arbeitnehmende anziehen, die sich mit dem ersten Moment wahrscheinlich schon zugehörig fühlen, ja, und dadurch auch gleich dann irgendwie mit voller Kraft in dein Unternehmen reinbuttern können. Und ja, das sollte man nicht unterschätzen.
Da habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, ob das tatsächlich in vielen Unternehmen als Luxus angesehen wird. Als du jetzt gerade ausgeführt hast, ne, dieses, wo du gesagt hast, ja, da wird vielleicht auch nicht mehr rein investiert, habe ich mich gefragt, wieso diese Komponente des wirtschaftlichen Nutzens, den man hat, man hat auch schlichtweg mehr Auswahl, ne? Also wenn du auf alle Menschengruppen oder Spektren und so weiter abziehst, hast du ja eine riesen Bandbreite oder einen riesen Pool an Talenten und Menschen und Stärken, bei denen du dann quasi, von denen du profitieren kannst. Und gleichzeitig finde ich es total spannend, dass das so als Investition scheinbar wahrgenommen wird. Trifft das deine Erfahrung?
Die Antwort auf Suses Frage sowie viele weitere spannende Impulse von Isabel zu den Themen Diversität und inklusive Führung bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.